Ich bin nicht so in den Punkt, wo ich sagen, alles sollte irgendwie nachhaltig sein oder sowas. Das ist nicht den Punkt, was mich interessiert mit Kunst, aber das Begriff und wie das verwendet wird, interessiert mich. Also man sieht viel von bestimmten Werten, die sagen, sich spiegelt in diesem Begriff.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Installations-, Landart- und Konzeptkünstler Tour Greenford. Tour und ich arbeiten schon seit 20 Jahren zusammen und haben uns kennengelernt, als er an der Städelschule Kunst studiert hat. Und Tour hat sich eigentlich schon immer mit der Umwelt beschäftigt und dies in mehrfacher Hinsicht. Wie weit der Begriff Kunst gefasst werden kann, hört ihr im Gespräch mit Tour jetzt im Podcast. Tour, wir haben uns vor über 20 Jahren auf der Städelschule in Frankfurt kennengelernt. Da hast du eine Arbeit gemacht, eine Falle aufgestellt in der Daimlerstraße, so heißt auch die Arbeit, Daimlerstraße 36, glaube ich. Und zwar hast du eine Fotofalle gebaut mit Supermarktwürstchen, die das Ziel hatte, Füchse, die in der Stadt leben, zu dokumentieren. Und du arbeitest immer sehr ortsbezogen, aus der Situation heraus und manchmal fast eher so ein bisschen wie ein Wissenschaftler. Wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen und warum hast du angefangen, Kunst zu machen?
Das ist ja zwei Fragen eigentlich, weil der erste, so wie ich zur Kunst gekommen bin, war also wegen meinen Eltern. Die haben alle gemalt und Keramik und also, ganz viel also, Kreatives gemacht und deswegen lag es mich immer sehr nah und ich habe sehr viel gezeichnet und viel gemalt, eine ganze Kindheit. Und irgendwann in Volksschule habe ich so auch diese Gedanke gehabt, dass man könnte ein Künstler sein. Also so als ein Lebensberuf oder ein Weg in Leben. Und so hat es angefangen.
Aber deine Eltern haben nicht von ihrer Kunst gelebt?
Nee, also nicht direkt, nein. Aber immerhin hat meine Mutter viele Ausstellungen gehabt und auch Werken verkauft, weiß ich noch. Meine Mutter hat eine Ausstellung, wo ich war 4 Jahre alt, hatte ich eine Zeichnung dabei. Das haben wir einen Artikel darüber, wo ich mit meiner Mutter sitzen und stolz eine Zeichnung zeigt, die ich ausgestellt hatte in einer Ausstellung. So, das war schon sehr, sehr früh.
Wie ging es dann weiter? Du hast in der Volksschule verstanden, das kann ein Beruf sein?
Ja, genau, oder ein Traum, ja, davon so, dass man sich mit Kunst beschäftigen halt. Und das war eine Möglichkeit im Leben.
Und hast dann auch angefangen zu malen, bist aber schnell weggegangen wieder von der Malerei.
Ich bin noch nie von Malerei weggegangen. ich stehe nicht und malen, aber ich würde nicht sagen, dass ich nicht malen. Aber das ist natürlich nicht, wovon ich bekannt bin als Künstler.
Okay, das heißt, du malst, aber du zeigst deine Gemälde nicht.
Also zurzeit nicht, nein.
Auch in den letzten
Ja, die
20
letzten
Jahren
20
nicht.
Jahren. Genau. Aber du weißt, das ist eher so von Gefühl her oder als Antwort. Ich glaube, das geht nicht darum, um malen oder nicht zu malen. Aber richtig, ich fand es spannend mit Kunst in also eine ortsbezogene Kunstform zu angehen oder damit zu arbeiten. Einfach um einen diese Realsituation, also dass es nicht ein White Cube oder ein Rahmen gibt, sondern dass das Kunst sozusagen sich in eine Öffentlichkeit sich platzieren und da auch so gelesen werden. Also dass man nicht unbedingt weiß, ob es Kunst ist oder nicht. Das interessiert mich, dieser Öffentlichkeitsbegriff.
Also eine andere Arbeit, die du damals als Student noch gemacht hast, war einen weißen Raum aufzustellen und wenn jemand in den Raum ging, hast du die Person eingeschlossen und dann von oben dokumentiert, ja, wie sie sich verhält, also ja, ob sie ausbricht oder wie sie quasi mit dieser Gefangenheit umgeht.
Ja, das ist so ein klassisches, so konzeptuelles Angehen. Also man dreht den, die Regeln für den Raum um. Ja? Das ist nicht nur ein White Cube und ein Ort, wo man rein und rausgehen kann, sondern das wird zu meiner eine Gefangenheit. Das wird ein plötzlich diese Konfrontation. Und die Frage war, kann man sowas machen? Darf man sowas machen? Was, und also das ist, das hat viel Künstler gemacht. Es gibt so mehreren Arbeiten von der Idee, dass man die Leute in den Ausstellung einsperren und schauen, wie die dann rauskommen. Das ist schon ein paar Mal passiert. Und für mich war das eher so eine Reaktion auf Elmgren und Draxets White Cube Arbeit. Und wir waren viel Exchange Students und wir sollten deren Arbeit sozusagen aufbauen und selber da ausstellen. Und dieses Aufbauen war sehr schwierig, weil das kam mit sehr präzise so Vorgaben, wie es sein sollte. Und das konnten wir halt nicht als Studenten machen. Und das waren, also war schon sehr gut. Wir kamen sehr nah in den Zeit, die Studenten, also auch mit unserer Arbeit. Und ich war so in einer Situation, wo ich wollte nicht was alles zeigen. So, ich musste irgendwie was machen. Und die Tage vorher hat wir nur den Raum gebaut. So, für mich war das so, also meine Arbeit war Elmgren und Draxets Raum irgendwie. Und wie soll ich damit umgehen? Und dann gab es so zwei Kuratoren und die habe ich dann habe ich an Tür in den Raum eingebaut und
eingeschlossen.
Und dann kam die rein und ich sage, ich, das war so ein paar Stunden vor Eröffnung und hat gesagt, ich habe eine Arbeit und die kam rein und die waren so, da ist ja nichts. Und dann bin ich raus und hat den eingesperrt und das von oben mit Video fotografiert und es gab so ein sehr schöne alte Leuchtkronen oder so, die im Raum da gehängt hat. Oder ein Lautsprecher war das, ein sehr modernes Teil. Und es gab so einen Haken mit einem Wire und die konnte man runter und hochfahren. Und da habe ich die Kamera dann platziert und die Kamera fahren dann so langsam runter und nimmt auf, was passiert, indem ich dem einsperren und dann was die, wie würden die dann da rauskommen.
Als Künstlerduo arbeiten seit 1995 Michael Elmgren und Inga Draxet unter den Namen Elmgren & Draxet zusammen. Projekte wie eine nachgebaute Prada-Boutique in der texanischen Wüste oder ein scheinbar aus dem Boden brechendes Wohnwagengespann inmitten einer noblen Mailänder Einkaufsgalerie haben sie einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. In ihrer künstlerischen Praxis erforschen die skandinavischen Künstler Fragen nach Identität und Zugehörigkeit. Mit ihren Arbeitsmethoden stellen sie oft konventionelle Formen des Ausstellungsmachens in Frage und transformieren damit die Konventionen des White Cube Galerieraums. Ein Beispiel? In der Ausstellung in der Whitechapel Gallery 2018 verwandelten sie den Galerieraum in ein verlassenes öffentliches Schwimmbad, das eigens für die Ausstellung realisiert wurde. Der Whitechapel Pool ist fiktiv auf das Jahr 1901 datiert und steht mit der Gentrifizierung des Londoner East End in Verbindung. Elmgren und Draxet haben auch zahlreiche öffentliche Skulpturen realisiert. Im Jahr 2008 schufen die Künstler das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen, das dauerhaft im Berliner Tiergarten zu sehen ist. Ihre Arbeiten wurden auf Biennalen in Bangkok, Istanbul, Guangzhou und auf der Venedig-Biennale gezeigt, wo sie 2009 für ihre Ausstellung The Collectors im nordischen und dänischen Pavillon eine besondere Erwähnung erhielten.
Aber beide Arbeiten, die wir jetzt kurz angerissen haben, sind ja sehr experimentell, so wie bis heute viele deiner Arbeiten. Wann hast du denn gemerkt, dass Kunst nicht nur Zeichnung, Malerei, Fotografie ist, auch wenn du viel fotografisch arbeitest? Wann hast du begriffen, dass Kunst mehr ist als ja, Malerei und Skulptur?
Ja, also das war ja Frage über das Medium. Also und besonders auch in Relation zum konzeptuelle Kunst. Also einen anderen Ansatz, die sagen, raus aus dem Kunstraum, in Öffentlichkeit was machen oder überhaupt hinterherfragen. Also Lawrence Weiner hat diese Sätze gemacht, dass es nicht, also das geht um die Idee von Kunst und nicht darum, wer das macht. Und diesen Ansätzen war so ein Weg, womit man sich wieder mit Kunst beschäftigen könnte und nicht mit mit das Objekt von Kunst. Und das ging um eine Dematerialisierung von Kunst.
...1942 in New York geboren, zählt Lawrence Wiener zu den bekanntesten Künstlern weltweit und zu den Begründern der amerikanischen Conceptual Art. Aufgewachsen in der South Bronx waren für Wiener die Notizen an der Wand oder die Botschaften, die andere Menschen hinterlassen haben, Kunst. Wiener befasst sich seit seinen Anfängen mit dem Material Sprache, die er wie ein Bildhauer bearbeitet. Wiener gehört damit zu den Vorreitern der 1960er Jahre, die Kunst als Sprache präsentieren. An den Wänden wird sie zu einer physisch erlebbaren, nahezu greifbaren Existenz, die Wiener in jeder Form und Farbe ausstellt. Lawrence Wieners Texte sind an allen möglichen Orten erschienen, an Wänden und Fenstern von Galerien und im öffentlichen Raum, als gesprochenes Wort in Tonaufnahmen und Videos, in gedruckten Büchern und Plakaten und in gegossenen oder geschnitzten Objekten. Doch seine Werke sind nur vermeintlich ortsbezogen. Sie beziehen sich auf sich selbst, betreiben elliptische Sinnwanderungen und spielen klug auf Gesellschaft, Politik und die Stellung der Kunst an. Wieners 1968 erschienenes erstes Buch, Statements, in dem er mehrere Projekte beschrieb, gilt als eines der bedeutendsten Werke dieser Zeit zur Konzeptkunst.
Und diese Ansatz fand ich eben total spannend, weil ich auch mich dann, ich habe mich immer da gefragt, was soll ich eigentlich machen so? Was interessiert mich? Und wie sehe ich, was Kunst kann in unserer Zeit? Das ist so diese so ganz fundamentale so Fragen. Und das hat mich interessiert, nicht so sehr auf ein Medium zu schauen, sondern eher, wie konnte ich diese Ideen umsetzen oder wie würden das dann überhaupt Sinn machen? So auf den Punkt.
Und wann ist dir dieser Möglichkeit zu Horizont klar geworden?
Das kam ja eher so auf so eine Krise heraus. Also ich kam auf eine Malerschule in Dänemark und wir hatten auch sehr viele, also gute Professoren, die einen anderen Kunstansatz hatte, von einem konzeptuellen und so, institutional Kritik und so ein Kunst, das sich mit dem Öffentlichkeitsbegriff sehr sich beschäftigen und ein sehr kritische. Und als ich nach Frankfurt kam, war ich so, was konnte ich machen mit einem anderen Ansatz, wo ich sozusagen Art and Research, also Untersuchungen halt erst eher in eine Art von Journalism oder so, also ein Weg, womit man sich mit einem Thema beschäftigen und das in und dann kommt in Form. Das war so mein Angehen. Und deswegen kamen so ganz viele verschiedene Arbeiten raus, eigentlich am Anfang. Für mich war das eine Erscheinung oder eine Vision war und eine Probe dafür, ob man das so in Kunst machen könnte, war diese Verhältnis zur so Natur, also zu den direkten Umwelt und besonders das so den lebende Welt, also Tieren, Pflanzen, Mikroorganismen. Das war eigentlich mein Thema, also diese Faszination von Naturerlebnis. Und in größerer Kontext war ja natürlich die Frage zur Umwelt und Umweltverschmutzung, zum Umweltbewegung, zu den Krise, die ökologische Krise, in dem wir uns befinden. Weil das war seit immer eine sehr bedeutende Geschichte für mich. Also das war die Geschichte, würde ich sagen, die Frage zur Umwelt.
Mhm. Du hast auf der Documenta auch mit einem Projekt teilgenommen. Vielleicht kannst du mal erzählen, was du da gemacht hast.
Ja, ich wurde eingeladen, angefragt, ob ich eine Ausstellung mitkuratieren würde, wo ich sozusagen eher meine Rolle als Künstler ein bisschen so zur Seite liegen und mich dann als Agent sozusagen für eine Idee, für zwischen Personen, so zwischen die Kuratoren und Künstlern. Und die Idee war, Donna Haraways so ziemlich komplexe, aber und herausfordernde so ein Paradigmenshift über unsere Relation zum Umwelt oder zum anderen Lebewesen. Also diese Idee von Multispecies, so ein Connectivity und das wollte die da in eine Ausstellung zeigen für alle, aber von einer künstlerischen Perspektive. Und die Idee war, eine Reihe von künstlerischen Projekten zu zeigen, die, wo ein Tier vorkommt, also wo da ein Dialog ist zwischen Künstler und Tier. Mhm. Wir haben geschaut, wie können wir ein Filmprogramm machen, wie können wir eine Sammlung von Büchern machen und Bilder und so weiter. Alles das Thema Tieren in den Kunst, können wir sagen.
Aber am Ende hast du ja ein richtiges Haus realisiert, wie so ein Pavillon.
Ja, das war sozusagen der größte Teil von diesen Arbeit in meine Sicht war, dass ich eine Pavillon in Ende vom Park gefunden hatte, die in einen kleinen See steht. Und also die Idee war ja, Dokumente 13 war so gemacht, dass ganz viele Pavillons im Park gestellt wurden und Künstler konnten mit diesen Pavillons umgehen. Und die fand ich nicht besonders toll, diese Pavillons. Es war so Holzhütten, die...
Wie so Container, ne?
Ja, die sagen, nein, eben nicht. Das war eher so ein richtiger, so ein Holz, eine Hütte, die so aus ja, also Holz mit vier Fenstern und einem kleinen Dach und sah sehr so.
Wie ein White Cube, der in der Gartenlandschaft rumsteht.
Ja, aber eben nicht eher so als eine Schreppe oder eine Hütte. Also, wie heißt das in Deutsch? Ein kleines Haus. So ein Holzhaus, sehr, so eine kleine romantische, so in Obi-Romantik.
So klar, aber dann doch in Weiß, was irgendwie so dieses komische Museal-Institutionelle wiedergespiegelt hat, ne?
Das war dann von jeder Künstler zu entscheiden, was man mit denen auch mit den Außen machen. Für mich war das dann, der Punkt war, dass ich diese Pavillon gefunden hatte, die original zu dem Park gehört, und die war früher ein Haus für schwarze Schwanen. Und die sind nicht mehr da, aber das fand ich interessant, dass ein Haus schon eine Tierrelation hatte, die also eine idealisierte Parknatur. Ja. Aber da haben wir dann tatsächlich dann einen Boden eingebaut, weil das war ohne Boden, das war nur ein offenes Wasser für die Schwanen und irgendein kleines Stück Holz, worauf die sitzen konnte. Und da haben wir den Boden eingebaut und dann eine kleine Cinema. Also ein Filmprogramm gehabt haben und dann vier Computern mit diese ganzen verschiedenen Projekten von Künstlern. Videos, Fotos, Interviews.
Du hast auch bei den Skulpturprojekten in Münster mitgemacht. Das ist eine Ausstellung, die mein Vater mit dem Klaus Bussmann vor 40 Jahren, glaube ich.
Genau, so.
Oder noch länger her.
Ja, ein
bisschen. 71, nee, 77.
77, von
77. 77 gestartet hat.
Genau.
Und auch da hast du eine Intervention, sage ich mal, gemacht, genau, die sich auf die Situation vor Ort bezieht.
Ja. Ja, das war für mich sehr spannend, weil Münster sich sehr eng, also ist sehr eng verbunden, oder die Identität von Münster ist eine Landwirtschaft, da ist eine große Landwirtschaft, eine sehr stolze Landwirtschaft. Und die Umgebung von Münster entspricht auch den Kulturlandschaft, also die gleichen Probleme von wo ich auch in Dänemark aufgewachsen bin. Also die Verhältnisse zwischen Landwirtschaft und Umwelt. Und den Aasee ist großflächiger See, die gebaut wurde, und der ist sehr nicht besonders tief, der ist 2 Meter tief, und als ich das erste Mal da war und hat diesen Aasee angeschaut, was sehr wichtig für den Skulpturprojekt ist, also da ist sehr viel Projekten um den See herum, und was ich da erlebt haben, war, dass ein See extrem verschmutzt war von blaugrünen Algen, also Algen. Und ich kenne das von vielen Situationen, dass das Seen verschmutzt wird mit Algen. Und das kommt davon, dass da sehr viel Nährstoffen, was man als Runoff nennen, also aus den Feldern mit den Regen in den See gelangen. Und hier führt es so eine Aufblühung von diesen Algen, weil die optimale Verhältnisse haben. Viel Sonne, also viel Licht und warmes Wasser und viel Nährstoffen. Und die wachsen dann, so ein großer Punkt. Und das ist eher, können wir sagen, ein Zeichen davon, dass den Agrarwirtschaft, so wie es ist, ist extrem intensiv und dass es eine Riesenverschmutzung ist von unserem Wassersystem generell.
Und das Wasser ist gekippt, ne?
Ja, das kippt ja. Das passiert dann. Und das ist das, was man Eutrophierung nennen, mit so einem wissenschaftlichen Namen, dieser Prozess. Und das ist so ein natürliches Vorkommen, was auch in Seen passiert, aber über mehreren hundert Jahren. Und mit der Agrarwirtschaft passiert es aber ganz schnell. Und man muss halt da die Nährstoffe also begrenzen, was in den Seen fließen. Und das haben die nicht im Griff da, weil es dann auch ein künstlicher See ist. Und was die gemacht haben, war, also die Stadt hat diese Verschmutzungssituation anzugehen, also dass man das begrenzen, dass man eine andere Agrarkultur machen.
Dass die Gülle nicht mehr ins Wasser geschüttet wird.
Genau.
Ja. Anstatt das zu verhindern.
Ja, da haben die dann einen Filter sozusagen angebaut. Die lassen sozusagen Chemikalien direkt in A, den kleinen Fluss A rein. Und das ist ein Eisen-3-Chlorid. Nicht besonders gefährlich, aber das hat so einen ganz anderen pH-Werte. Und das bindet halt die Phosphaten. Damit, dass die Phosphaten, dass die Nährstoffe nicht ins See gelangen. Und das ist, das kann man machen, aber das ist normalerweise nicht was man in ein, sozusagen, im offenen Land machen. Man würde das in einen Tank machen, in ein kontrolliertes Kläranlage machen.
Oder in dem Swimmingpool.
Ja, genau. Also ein geschlossener Kreislauf. Aber hier ist es ein offener, das geht direkt im Aasee. Und was damit passiert, das steht 2 Kilometer vom Aasee, diese Anlage, das ist ein Riesentank und der diffusiert sozusagen ständig diese Chemikalien ins Wasser. Und dann sieht der See okay aus. Das ist noch sehr grün, aber da ist nicht diese extreme Situation von Algen.
Also, aber es ist rein optisch.
Ja, das ist rein optisch.
Rein
ja.
Kosmetische Verbesserung.
Genau, das war das, was mich interessiert hat, auch dass diese Anlage ist in sich selber eine Skulptur. So, als ich so also versucht hatte, eine Verbindung zwischen Skulpturprojekte Münster, diese Umweltsituation, diese Verschmutzung, also den Agrarkultur und versus diese Kunstprojekt auch und den Stadt, da war diese Tank für mich, was die Stadt gebaut hatte, war sozusagen, das war meine Skulptur. So, ich habe überlegt, wie kann ich das sozusagen in den Skulpturprojekt reinbringen, also 2 Kilometer weiter rein. Und hat diese Gegenform gefunden in den Gülletank von der Agrarkultur. Also man fahren sozusagen die Gülle von Schweine, die Massentierhaltungen, da wird die Gülle eingesammelt und diese Gülle muss man auf die Felder bringen. Und hier ist dann ein interessanter Punkt, weil also eigentlich ist eine Aussage von was ich damit machen wollte, war, dass Landwirtschaft ist industrialisiert worden. Es ist eine Industrie, das ist nicht mehr Landwirtschaft. Das ist ja. So eine Diskussion, die man führen können. Und ich habe einen Gülletank bekommen von einem Produzent in den Region da. Und der hat 14.000 Liter Gülle, kann so viel Gülle rausfahren. Also ganz, also extrem große Tank mit 4 riesen Rädern und der Tank ist so 3 Mann hoch oder so. Das ist ein Riesenteil. Und die haben wir die habe ich dann sozusagen ein Pangdang, eine Version von diesem System, was die Stadt gebaut hatte, hatte ich mit diesem Tank umgesetzt als eine klassische Bild vom Parkbild, den Wasserfall oder den Fontäne. Und den Fontäne ist so ein Bild von einem Wasserverlauf, also ein Wasserfall, ja, so ein künstlicher ja. Wasserfall irgendwie. Und diese Form fand ich spannend in diese klassische Park Ästhetik da reinzubringen. Da ist so eine kleine Plattform, die in den See eingebaut ist. Und da haben wir diese Maschine hingestellt. hat dann einen Eisendreieck-Tank auf den Gülletank reingestellt auch. Und der hat langsam diese Chemikalie dann in den Fontäne, was hinten sozusagen normalerweise Gülle auf den Fels sprüht. In diesem Fall war das Wasser vom See. So, ich hatte so ein Fontäne gemacht mit diesem Tank.
Also du hast im Prinzip auch die Geschichte des Skulpturprojekts insofern aufgenommen, dass sie am Anfang zu viel Kritik geführt hat und mittlerweile eines der wichtigsten Elemente des Stadtmarketings ist und für auch, viele Touristen sorgt. Ja. Und hast diesen künstlichen Aasee, der unter der Gülle leidet, aber gleichzeitig profitiert die Stadt natürlich von der industrialisierten Landwirtschaft und den Leuten geht es verhältnismäßig sehr gut in Münster. Ja. Und dann hast du quasi auch dieses klassische Motiv eines Brunnens oder einer Fontäne, die ja auch für Skulptur im öffentlichen Raum irgendwie steht, realisiert und quasi da eine aus existenten Elementen einen Kommentar gebaut, der dann über die Zeit der Ausstellung da aktiv Wasser in den See gespritzt hat mit diesem Eisenchlorid.
Ja, ich fand diese Ansatz von Skulpturprojekten, diese 10-Jahre-Zyklus und auch den Fokus auf, also Skulpturprojekt, sagt es sogar, also ein eher projektorientierter Prozess oder was auch immer, aber ein expandiertes Feld von den Format Skulptur. So habe ich Kaspers Projekt auch verstanden. Und das war eben für mich auch, also Michael Aschers Arbeit mit den Campingwagen und so weiter, war das für mich so den Art und Weise von Kunstprojekt, die, also was mich interessiert hat. So, das war natürlich eine sehr spannende Aufgabe, da ein Projekt für Skulpturprojekt zu machen. Und das war mich so klar, dass diese See, also das war auch dieses Bild von dem Katalog von 77, da sieht man auf dem Cover Skulpturprojekte und die Buchstaben ist ein Bild. Und die Bild ist den Aasee mit Claes Oldenburgs Eight Balls. Und ein kleines Segelboot in den Hintergrund und diese idyllische, romantische Parklandschaft. Und das war sozusagen wenn ich das konnte, würde ich über den See arbeiten. Als eine biologische Welt, als ein Bild, eine Ästhetisierung von Natur auch. So, das kam direkt so, diese Verbindungen zwischen diesen, also den Güllewagen als Skulptur, als Brunne und dann den See. So das war eher das glaube ich, das Hauptidee für mich und weniger diese also das war spannend zu sehen, wie wird diese Gülletank sich dann einschreiben so wie wird das verstanden dann? Natürlich auch.
Jetzt eröffnest du eine Ausstellung in München in der Eres-Stiftung. Vielleicht willst du das auch noch mal ein bisschen erzählen, was du da machst?
Also mit Eres-Stiftung habe ich mit Sabine Adler lange mich über den Themen von Algen uns unterhalten. Es wird in München Umfeld sehr viel studiert in wie Algen sozusagen Bio Benzin oder Diesel, also wie man einen Brennstoff sozusagen aus Algen machen kann. Und Algen steht für mich so als eine von so wie also von Tieren oder von Lebewesen, die mich interessiert, weil die sind androgyn, die haben anderen Lebensweise als wir, die sind extrem produktiv, die sind so ein Riesenwelt eine große Formwelt auch und hat so viele Qualitäten, die wir noch nicht so richtig erkennen oder haben. Wir haben noch nicht erkannt, wie wichtig die sind, sozusagen, oder was man damit machen können. Und das ist dann ein Thema, die ich auch lange mich mit verschiedenen, also Glasobjekten versucht anzugehen. Es gibt ein Alge, die heißt Seesalat, in Dänisch Søsalat, auch in Latin ist es Ulva. Und die habe ich, das sieht aus wie ein Salatkopf, die unter Wasser steht. So ganz grün und fein kann es sein. Und die habe ich in Glas gemacht. So, ich zeige nur eine Serie von diesen Arbeiten, so verschiedene Versionen davon. Und wir haben in den Umwelt von München Proben, Filtrationen gemacht von Algen und zeigen diese auch als Arbeiten in die Ausstellung. Und dann ist ein Plan, dass wir eine Form von Mikroskop, also eine kleine Laborsituation in die Ausstellung haben, wo man mit Mikroskop und sein eigenes Handy Aufnahmen machen können von Algen. Also die mikroskopische Welt sozusagen in die Ausstellung reinbringen.
Du hast in der Vergangenheit schon mit Glas gearbeitet, und zwar hast du dich auf die Murano-Glasproduktion in Venedig bezogen, ja, die zum einen unter der chinesischen Importware leidet und gleichzeitig Venedig unter der Erwärmung des Meeres leidet, mhm, und der Tourismus eingeschränkt ist dadurch, dass es so wahnsinnig viele Quallen gibt. Vielleicht willst du dazu noch mal was erzählen, dass man versteht, wie du so denkst und agierst.
Also so wie bei Skulpturprojekten Münster, dann ist die Ansatz für mich wieder so mit also Glas zu arbeiten. Das hier geht eher so um Repräsentation. Ich hatte eine Arbeit, also Arbeiten von Blaskas gesehen. Das ist also Vater und Sohn Blaska, die hat im letzten Jahrhundert so sehr, sehr einen großen Erfolg mit Glasarbeiten von Marienleben. Und die sieht man in viele Sammlungen, also naturhistorische Sammlungen. Und ich war davon fasziniert von dem Handwerk in diesen Glasarbeiten. Das ist erstaunlich einfach. Die sind extrem schön. Und als ich eine Ausstellung hatte in Sezession in Wien, war ich fasziniert von es gibt am Eingang sehr viel Medusa-Köpfe. Also Medusen sind auch Goblin, sind Jellyfish, also die Quallen sind ein Medusa. Und da wollte ich dann für diese Ausstellung eine Arbeit machen über den Glaskunst, also den Formen mit Glas, diese Quallen in Glas zu machen, fand ich so direkt interessant, und besonders, weil ich da in den Zeit gab es diese Vorkommsten von sehr, sehr vielen Quallen, von einer Feuerqualle, die direkt an der italienischen Küsten gelangen ist, wo also die Badestrände wurde geschlossen, weil da so viel von diesen Quallen war. Und gleichzeitig gab es ja diese Warnung von Klimaveränderungen, und es gibt eine Verbindung dazwischen, dass die Goblin, die vermehren sich sehr gut mit diesen neuen Klimaänderungen, also mehr Wärme. Und das Wasser wird wärmer, und es entsteht auch ein Aufblühen von Algen wegen anderen Verschmutzungen. Und das ist alles so, was die Quallen, was deren sozusagen Überleben fördert. Und die blühen dann auf. Also da kommen ganz viele Quallen in Wasser. Und das fand ich spannend zusammenzubringen mit den Kitsch von Glas, mehr oder weniger, was man so von Murano-Glas in Venedig sieht. Das ist so ein Stadtbild, das ist Glas überall, und es gibt diese Briefgewichte und so und ganz kleine Quallen, das ist so ein populäres Bild. So, ich dachte, das wäre interessant, eine Kopie zu machen von einer von diesen Feuerquallen mit Murano-Glas. Und wir haben dann so viele Versionen davon gemacht, und man interessanterweise dann, also es ist eher so eine Bestellungsaufgabe, ich mache da ein paar Fotos und zeigen, was ich gern will, aber ich triff mich nicht mit einem Glasmacher, das macht man nicht mit Murano-Glas, also das ist immer mit Zwischenverhandlern sozusagen. Und so ist diese Arbeit entstanden.
Was ich so an deiner Arbeit schätze, ist, dass du Missstände oder diese komplexen Zusammenhänge ästhetisch aufzeigst, aber ohne den erhobenen Zeigefinger, sondern eher mit so einer künstlerischen Neugier dem nachgehst. Aber es ist natürlich jetzt ohne Frage fragen sich jetzt viele bestimmt, okay, aber wie kann man das verkaufen oder wie ist das quasi als künstlerische Praxis, vor allem wenn sie immer so auf die Situation bezogen ist, ja, verkäuflich?
Ja, gute Frage, Johann. Musst du antworten. Also das ist ja die spannende, das ist ein Beweggrund auch, so zu arbeiten, würde ich sagen, weil es alles ist doch verkaufbar eigentlich. Die Frage ist, um man zu sagen, das ist eine Herausforderung auch für Sammlern und für den institutionelle Rahmung, sozusagen die Bedingungen für Kunst. Und ich glaube, diese ortsbezogene Kunst als Format hat so in sich diese Kritik, so wie es auch formal funktioniert. Das ist ja so eine Herausforderung für beide, würde ich sagen. Ja. Also natürlich ist es möglich, Zertifikate zu machen und jetzt weiß ich auch mit einem NFT, also man könnte viele Arten machen, wie man eine Situation, eine ganz ephemerale Sache sozusagen als Kunst definiert und irgendwie auch verkäuflich machen.
Aber findest du das, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Arbeit in Münster denke, die behalten natürlich dann eher die Klaas-Oldenburg-Kugeln, die hat die Stadt da gekauft, als jetzt ein Projekt wie deins, was irgendwie auch auf eine gewisse Misspolitik hinweist.
Ja. Auch als Form. Also das ist ein Güllewagen, es sieht schön aus mit dem Wasser, aber das ist immerhin ein Güllewagen. Ja. Und das ist natürlich ganz, ganz klar. Ja.
Und das ist dir doch ja von Anfang an bewusst gewesen.
Ja.
Aber findest du, dass da die Öffentlichkeit, sage ich mal, ja, die öffentliche Hand da genug seiner Verantwortung nachkommt? Die Frage ist ja, wenn ob Museen oder die Kommunen, genau, Institutionen, also die Öffentlichkeit als Institution, ob das ein öffentliches Museum ist oder weil jetzt die Ehre-Stiftung zum Beispiel ist ja eine private Stiftung, die was ja gekauft haben, aber findest du, dass die öffentliche Hand sich genug dieser Form der Kunst auch widmet, in Form durch Ankäufen, Aufträgen und so weiter?
Das ist, ich denke ich schon auf eine Art und Weise. Ich würde sagen, es ist ja eine Logik dahinter, dass es einfacher ist, ein Objekt zu kaufen, als eine Handlung zu sagen. Ja? Also Robert Smithson ist ein gutes Beispiel dafür. Also die Frage ist, ob man sein Non-Sites überhaupt aufbauen kann als ein Museum. Das wäre nur ein Bild von einem Original. Also diese Frage nach Nachbau, ja. Also das gab ja einen Grund, warum er diese Arbeit gemacht hatte. Und das war ja nicht eben, dass es eben nicht in Museum kommen kann in den Art und Weise. Also ein Punkt für mich ist, dass Kunst in seine eigene, also mit den Fragen zu seiner eigenen Form irgendwie noch auch ein sehr wichtige Kritik an Mediation sozusagen über Kunst handelt, ja? So dass man sozusagen immer die Rahmenbedingungen von die institutionelle Rahmenbedingungen auch mit reinbezieht in wie man an Arbeit zeigt sozusagen, dass es diese Funktion auch hat. Und ich glaube, dass es ist auch ein Interesse von Institutionen, immer den anderen Weg zu fragen. Also, dass man die Rahmenbedingungen tatsächlich auch akzeptiert und sieht. Und dann ist es ja ganz klar, denke ich, dass nicht jede Kunstform so sich, man könnte so konträr sein oder man könnte versuchen, diese Rahmung so Herausforderungen. Aber das kommt immer wieder zurück oder das wird sozusagen in den Kunstgeschichte auch eingeschrieben und dann irgendwann auch vermarktet. Ja, das ist ja auch mit der Institutional Kritik. Andreas Fraser ist ja auch ein sehr erfolgreicher Künstlerin. Ja? Und dieses Format ist tatsächlich auch institutionalisiert. Also das ist es gibt den Raum dafür.
An
Andrea Fraser ist eine US-amerikanische Performerin und Installationskünstlerin. In ihren Arbeiten setzt sie sich vor allem kritisch mit dem zeitgenössischen Kunstbetrieb, genauer mit seinen Beziehungen, seinen Strukturen und dessen Akteure wie Institutionen, Galerien, SammlerInnen und KünstlerInnen auseinander. Dabei stellt sie sich selbst als Protagonistin und als Projektionsfläche für ihre soziokulturellen Analysen zur Verfügung. Bekannt wurde Andrea Fraser Anfang der 1990er Jahre mit ihren Gallery Talks Performances. Fraser schlüpft in der Performance in die Rolle einer formell gekleideten, verklemmten Dozentin namens Jane Castleton und führt durch Kunstinstitutionen, in denen sie sich kritisch mit den Präsentationsformen, den Hierarchien und den Ausschlussmechanismen des Kunstbetriebes auseinandersetzt. Auch in darauffolgenden Arbeiten analysiert sie auf teilweise humorvolle Weise die Strukturen von Museen, Galerien und anderen Ausstellungshäusern. Dabei kommen Themen wie Kulturtransfer, Sponsoring und die Bedeutung der Medien bei der Berichterstattung über Kunstevents ins künstlerisch-kritische Spiel. Großes Aufsehen erregte Andrea Fraser 2003 mit ihrer Videoperformance Untitled, in der sie beim Sex mit einem Kunstsammler in einem Hotelzimmer zu sehen ist, gefilmt ohne Ton von einer an der Decke des Hotelzimmers befestigten Kamera. Vertraglich vereinbart, zahlte der performende Sammler 20.000 Euro für das Exemplar Nummer 1 der in einer 5er-Edition aufgelegten DVD. Doch die Empörung über die pornografischen Ambitionen einer weiblichen Künstlerin vernebelte die Rezeption. Dabei sollte Untitled eine wörtlich zu nehmende Performance über die Metapher der Prostitution für den Kunstmarkt sein und keine Performance über Prostitution an sich.
Also ich finde, dass auch die Museen ultrakonservativ sammeln und oft sogar noch konservativer sind, was die Herangehensweise an Zustand und eben auch sozusagen in der Doppeldeutigkeit konservativ in den Anspruch an, wie etwas erhalten werden kann oder wieder installiert werden kann, und dass oft private Sammlungen da fast mutiger sind, und finde, dass dadurch, dass natürlich die Form, wie du jetzt arbeitest, selbst bei großer privater Leidenschaft gar nicht so einfach ist, mit einem privaten Haushalt zu verbinden. Und ich finde, dass da die öffentlichen Museen zu wenig Engagement zeigen, weil ja, wenn Künstlerinnen und Künstler wie du arbeiten, einfach ein ganz großer Teil des Kunstmarkts nicht wirklich erschlossen werden kann.
Ja, das stimmt. Also ich stimme dazu, dass also mein Erlebnis ist, also die Frage, ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann, um den Kunstwelt genug sich darum kümmern oder so. Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, weil was sollen die, also was für institutionelle Formen soll man dann machen? Ich denke, da ist auch die Beispiel, ist, dass Künstlern eigentlich sich sehr viel darüber selber kümmert, sozusagen. Das ist die Handlungsraum, die kommt in eher so in also dass Künstlern sich beschäftigen mit also bestimmte Manifesten oder bestimmte Angehenweise über eine Art von Kunst, also dass man auch nicht sich an die institutionellen Rahmen nur festhalten, sondern auch die Möglichkeit, diese Rahmenbedingungen zu beeinflussen, indem man selber Ausstellungen und diese Ausstellungsraum sozusagen schaffen. Ja. Und aber ich stimme dir auch zu. Also die Museen, die wie es ist als Form, ist auch so wie ein Koloss oder also das bewegt sich ganz langsam, und es ist irgendwie auch mit dem New Museum oder so weiter. Also das ist wirklich zu sehen, wo diese, dass man noch größer, also einen anderen Format machen für eine institutionelle Rahmung. Ja. Und besonders bei Sammeln, glaube ich, dass wenn es eine größere Wichtigkeit hatte, ja, in die Sammlungen, in die große Sammlung, diese Form von Kunst, dann aber ich glaube, das ist eher immer eine Herausforderung für die Museen, diese Kunst zu also medieren auch. Und deswegen sieht man das wenig so.
Was ich besonders auch an deiner Arbeit schätze, ist, dass du ja ganz oft Arbeiten realisierst aus der Situation heraus, auch ohne Einladung, mhm. ja, dass dir irgendwas auffällt und du dazu quasi dann arbeitest. Jetzt hattest du kurz erwähnt, das Thema NFTs, mhm. Hast du da schon Ideen?
Nee, das habe ich noch nicht, also, aber ich denke, das ist eine gute Idee, dass das Arbeiten so wie mit einem Zertifikat, warum macht man nicht ein NFT? Also selber habe ich jetzt nicht so, ich sehe das nicht so als Format so extrem spannend, so. Aber ich verstehe, das ist eine wichtige Art und Weise, womit man auch die Kunstmarkt zu sagen und das überhaupt das Spekulieren mit Kunst und mit Kopien auch und so weiter umgehen kann. Also das ist auch da ist dann anderen zu sagen, Relation zu den Verkäuflichkeit oder auch zu den Wert des Arbeits. Also was ich glaube, ist gut als Punkt, diese NFT zu haben, dass man darüber reden, wie viel Wert oder was, wie soll es verhandelt werden oder was bedeutet, dass es ein Original ist oder bedeutet es was? Ja?
Und ist es dann der Stromverbrauch vereinbar mit deiner künstlerischen Praxis?
Ja, denke ich schon. Also ich würde sagen, wenn man diese Strom erneuerbaren erzeugen können, dann wäre das ja das Beste und soll man so machen.
Aber klar, das kann man ja. Mhm.
Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ja, ist es so wichtig, dass wir diese Ebenen machen auf so ein Werk, wo da immer Strom erzeugt werden müssen? Oder das ist dann eine gute Frage. Ich würde auch nicht unbedingt das diese machen oder nicht. Das, gute Frage. Hängt von der Situation ab.
Wir nutzen ganz bewusst eine Proof-of-Stake-Blockchain, weil sie sehr viel energiesparender ist als eine Proof-of-Work-Blockchain. Aber die Frage, ob Nachhaltigkeit in der Kunst überhaupt umsetzbar ist, ist ja eine Frage, mit der du dich bei der Sharjah Biennale schon mal beschäftigt hast, wo es ganz konkret darum ging, Strom einzusparen. Und zwar wolltest du, dass das Museum nicht mehr auf, ich weiß nicht was, 21 Grad runtergekühlt wird, sondern genau. 23. Und hast ausgerechnet, was für ein riesiger Energie...
Ich kann nicht beschreiben, aber ich würde erstmal sagen, wenn wir über... Also für mich ist Nachhaltigkeit eher so ein interessantes Wort, weil es sehr viel verbindet zwischen eine Vorstellung von Natur und Ökonomie. Und die Begriff selber kommt ja aus der Forstwirtschaft. Also man hat überlegt, wie können man, die Wälder ist verschwunden und man hat ein Problem damit, dass man kein Holz hatte. Und man hat dann überlegt, wie man den Wald am Recht halten mit dem Verbrauch. Und damit ist es dieser Nachhaltigkeitsbegriff. Also davon kommt es auch, ist ein ökonomischer Begriff. Und nicht ein, der direkt so mit Natur oder Umwelt, also das ist ein rationale, so auf Natur sozusagen. So, erstmal wollte ich das sagen, weil ich arbeite, also ich bin nicht so in dem Punkt, wo ich sage, alles sollte irgendwie nachhaltig sein oder sowas. Das ist nicht der Punkt, was mich interessiert mit Kunst, aber das Begriff und wie das verwendet wird, interessiert mich, weil es sehr viel über ein, also man sieht viel von bestimmten Werten, die sagen, sich spiegelt in diesem Begriff. Und um Kunst nachhaltig, also das sind zwei Fragen. Ja? Erstmal diese Frage, ist Kunst nachhaltig? Und das für was, für wem, in welchem Kontext? Sonst macht das überhaupt keinen Sinn, diese Frage, glaube ich. Wenn man ein Biennale über Art and Ecology machen, und dann fliegt man so eine Gruppe von Künstlern nach Sharjah für einen kleinen Monat, um da Kunst zu machen und ganz viele Ressourcen verwenden, dann ist es ja interessant zu sehen, wie reflektiert diese Haltung in den Biennale sich selber. Und das fand ich so eine Absurdität natürlich. Und um das richtig ist oder nicht, solche Ausstellungen zu machen, kann man ja darüber nachdenken. Ja? Aber ich als eingeladener Künstler fand es spannend, da mit diesem Thema mich auseinanderzusetzen und war dann vor Ort in den Ausstellungshaus und war so überrascht, also von die Temperaturschwingungen, also von wie heiß es war draußen. Ich habe noch nie so eine Hitze erlebt. Und dann in dieses Museum reinzugehen, wo es fast so also es war so 20 Grad oder 19 Grad, so ein bisschen kühl. Und so mit Air Conditioning. Und diese Kontrast, dann mein Versuch war, eine Arbeit darüber zu machen. Und in die Tagen kam diese finanzielle Report raus, den Stern Report. Der hat ja gesagt, dass was müssen wir tun, um unter diese 2 Grad Erhitzung zu kommen. Das war der erste ökonomische Report, die gesagt haben, es ist eine menschliche verursachte Klimaveränderung. Und das fand ich spannend, dann mit reinzubringen in die Ausstellung. Also mein Teil des Biennale war, dass die Museum die Temperatur sozusagen mit 2 Grad im Museum erhöht, indem wir die Air Conditioning runterdrosseln. Und dass es dann wärmer wird im Museum. Und dann mit dem Geld, was eingespart wurde für den Ausstellungszeit, habe ich dann mit einer Nepenthes, also eine dänische Umweltorganisation, haben wir so ein Zertifikat gekauft für diese Geld. Also wir haben sozusagen Wald gekauft in einem Waldprojekt in Ecuador.
Aber vor vielen Jahren schon, ne?
Das ist lange her, ja. Aber es ist schon lange her. Und für mich.
Bevor das ist jetzt ja erst in den letzten Jahren Offsetting üblich geworden. Zu dem Zeitpunkt war das überhaupt noch gar nicht.
Das war ein Gespräch und das war eben so meine Arbeit ging darum, diese verschiedene Formen von Mechanismen, um einen Nachhaltigkeitsbegriff und eine ernsthafte Situation von Klimawandel und verbunden mit Ökonomie natürlich. Und dann die Frage ist, was macht ein Biennale in Sarsia? Also das ist da, weil die Sarsia als Emirat sich auf Know-how, Ausbildung und ein sehr liberale und ein moderne Minerat wollen die da jetzt schaffen, weil die nicht mehr die gleiche Ölreserven haben. So, das ist so dieser ökonomische Kreislauf von um diese verschiedenen Krisen, ja, von Öl bis zum Klimawandel, bis zum Ausstellungs, also die Bedeutung von einem Biennale und meine eigene Rolle da drin, hat mich so diese Arbeit so geleitet. Und ja, wir haben eine verhältnismäßig große Fläche von Regenwald da sozusagen indirekt kaufen können. Und also mein Verhältnis ist dazu, dass es ist ja Problem in beide Richtungen. Wir denken, dass wir können mit so Privatinitiativ dann Wald kaufen und damit, also das hilft was, aber hilft es genug? Ja, das ist meine Frage und auch immerhin so, wie kann man diese Verbindung zwischen diesen verschiedenen Strategien und Aussagen verbinden in eine künstlerische Arbeit, die dann mit eigentlich immateriell war, das war 2 Grad sozusagen Änderung.
Ja, spannend. Und wo geht die Reise hin? Was steht an? Was sind die Dinge, mit denen du dich jetzt gerade beschäftigst und kommt in naher Zukunft?
Mhm. Also die nächste Ausstellung bei der ER-Stiftung finde ich sehr spannend, weil diese Gruppe von, also die Algen sind so vielfältig und die Formsprache da drin interessiert mich. Also Ernst Haeckel hat früher viele Kieselalgen gezeichnet. Und die Kieselalgen sind so aus Kiesel gebaut und die haben ein Skelett, ein Gerüst, die in eine Vielfalt von Formen, sehr so geometrische Formen vorkommen. Und da eher zurück zum was Klassisches, ich beschäftige mich mit dem als Thema natürlich, also Algen als solche, aber hier bin ich sehr interessiert in Sprache umzusetzen mit einer Form von Computermodellierung und wir printen dann wir werden dann also einen 3D-Druck herstellen für die Ausstellung.
Und es gibt aber auch irgendwie einen Moment, dass die Besucher ihre Untersuchungsergebnisse, sage ich mal, oder ihre Fotos mitnehmen können.
Ja, das ist die Idee. Also ich finde, es ist spannend, dass man heutzutage mit Mikroskopie und auch mit den Handys, die sind jetzt so gut, man kann da sehr gut Aufnahmen machen von diesen mikroskopischen Welt. Ja, das ist, finde ich, immer gut, dass man diese, also so ein unmittelbar, dass Leute, dass man hat so eine Interaktion, also das dass Leute da irgendwie auch selber was machen kann. Also, dass man nicht nur von außen stehen als Betrachter.
Tue, super. Ja. Vielen Dank.
Ja, danke.
Ich freue mich auf die, ja, auf die nächsten 20 Jahre.
Ja, mindestens, oder?
Ja.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.